SRF 4 News.
SRF 4 News. Korrespondenten im Gespräch mit Kati Flaviano.
Zu Gast heute sind Hake Simonian, lange Korrespondent der britischen Financial Times, heute freier Journalist, und Hans-Jürgen Maurus, Schweiz-Korrespondent der ARD. Devisenhändler von Schweizer Banken sollen Wechselkurse manipuliert haben. Die Finanzmarktaufsicht FINMA und die Wettbewerbskommission WEKO ermitteln. Erhärtet sich der Verdacht, könnten auf die Banken nicht nur hohe Bußen zukommen, sondern auch Schadenersatzforderungen in Millionenhöhe. Nach dem Libor-Skandal nun also der Devisenhandel im Fokus der Regulierungsbehörden, und wieder riecht es nach einem Skandal, Hans-Jürgen Maurus.
Es riecht, ich würde fast mal sagen, sehr viel Rauch. Wo Rauch ist, ist bekanntlich Feuer. Die Tatsache, dass die FINMA sozusagen Ermittlungen eingeleitet hat, aber auch die Wettbewerbskommission, zeigt für mich ganz klar, dass man hier nicht nur Rauch sieht, sondern in der Tat Feuer, zumal ja auch international, also mit anderen Finanzaufsichtsbehörden, kooperiert wird. Und es ist eigentlich nicht so sehr überraschend, weil ja klar war, dass nach den Finanzskandalen der letzten Jahre man nun daran geht, systematisch alle Märkte abzuklappern und zu untersuchen, und dass man jetzt offensichtlich nicht nur eine neue Spur gefunden hat, sondern in der Tat neue Manipulation, wie es heißt. Das besagt eines, nämlich, dass der Verdacht, den wir ja schon lange haben und auch hier immer wieder geäußert haben, dass hier unzumutbare Zustände geherrscht haben und man nach 5 Jahren nach Lehman immer noch auf neue Spuren, neue Verdächtigungen und vielleicht auch neue Skandale sogar entdeckt, zeigt, wie tief der Morast ist und dass es höchste Zeit ist, den Sumpf trocken zu legen.
Ich finde es traurig und deprimierend. Klar, wir wissen nicht genau, was los ist. Wir haben Verdachtsmomente. Es gibt Ermittlungen zuerst in Großbritannien, jetzt in der Schweiz. Ob wir das überhaupt gewusst hätten, wäre es nicht für ein paar Leaks, wissen wir auch nicht. Wir wissen nicht, wo es alles führen wird. Die sind die Caveats. Aber jetzt, Tatsache ist, es sieht so aus, in der Tat, als ob jetzt hier ein neuer Skandal ausbrechen wird. Ob so groß wie LIBOR, ob Größe, müssen wir noch sehen. Es ist interessant, rein technisch einen kleinen Augenblick zu regnen. Die Mechanismen, um Wechselkurse zu fixieren, zu etablieren, sind total anders als die Mechanismen bei LIBOR, bei den Zinsraten. Die sind noch komplizierter, aber immerhin, es sieht so aus, als Leute miteinander gesprochen haben und Dinge gemacht haben, die sie wirklich hätten nicht machen sollen. Für mich, ich finde es also wirklich äußerst deprimierend. Ich bin der letzte Ayatollah, ich bin der letzte, der die Banken also wirklich ohne Vorbehalt kritisiert. Aber man fragt sich wirklich, was für ein Welt das sein kann, wenn es tatsächlich so ist, wenn solchen Dingen so einfach passieren können. Es geht nicht nur jetzt um fehlende Regulierung, fehlende Compliance. Es geht, wie Herr Maurus gesagt hat, über diese Moral. Was für Leute sind hier?
Man hat ja das Gefühl, auch wenn Sie jetzt gesagt haben, Hake Simonian, dass man nicht weiß, was jetzt schlimmer ist, dass der Vorwurf am Währungsmarkt fast doch für den Normalsterblichen gefühlt schlimmer wiegt, weil man dachte, der ist so groß, sowas sei eigentlich gar nicht möglich, dieser sei gar nicht manipulierbar.
In der Tat, also wir werden nicht jetzt hier ins Detail eingreifen, aber es ist in der Tat noch komplizierter als bei LIBOR. Bei den Zinsraten hatten man eine Gruppe Banken, die waren erkannt, die trafen sich oder telefonisch, elektronisch zusammen, und es war klar, man wusste genau, wie man das manipulieren. Bei den Devisenmärkten, es ist viel komplizierter, es ist, wie Sie sagen, viel größer, viel mehr Banken sind dabei, und es war im Prinzip, ja, foolproof will ich nicht sagen, aber im Prinzip sollte es nicht manipulierbar sein. Aber klar, wenn genug Leute dabei sind und bereit sind, was zu manipulieren, sogar das ist manipulieren.
Ich glaube, wir sollten differenzieren. Der kleine Mann, der vielleicht ein paar hundert oder ein paar tausend Dollar wechselt, der ist sicherlich nicht betroffen. Aber es geht natürlich um internationale Firmen oder einfach Geschäfte, die dann, sagen wir mal, sich doch auch in Milliardenhöhe bewegen. Da ist es dann schon möglich, dass man selbst bei sehr geringen Margen in diesem Geschäft dann plötzlich vielleicht 100.000 Dollar an Gewinn machen kann. Aber wir wollen keine Vorverurteilung betreiben. Aber ich meine die Tatsache, dass es uns fast schon nicht mehr überrascht, dass man neuen Tricksereien vielleicht auf die Spur kommt, zeigt doch nicht nur, wie sehr die Moral mehr oder weniger gelitten hat, sondern dass es eigentlich gar keine Moral gibt. Und da muss ich nun, Haig wird das nicht gefallen, mal eine Breitseite gegen die angelsächsische Bankenkultur lancieren. Ich habe immer wieder das Gefühl, dass es etliche Investmentbanker, entweder Briten oder Amerikaner sind, die hier, weil sie vielleicht die meiste Erfahrung haben und auch die größten Umsätze tätigen, mehr oder weniger hier die Cowboys sind. Und ich hoffe, dass das jetzt kein Vorurteil ist, aber ich habe manchmal das Gefühl, man müsste 50% dieser Banker rausschmeißen, dann könnte man so etwas wie einen Kulturwandel einleiten.
Ich will nur kurz hinzufügen, also ohne zu viel nochmals. Ich glaube, dass Diebstahl, und es geht hier um Diebstahl, ist etwas, was nicht nur in England und Amerika existierte, aber auch in Deutschland existierte. Es geht hier um Diebstahl.
Das ist richtig. Also die deutschen Banken sind alles andere als lupenrein, da kann ich nur zustimmen. Aber wenn wir uns mal die großen Skandale anschauen und auch die Namen, die fallen, dann ist doch die statistische Signifikanz angelsächsischer Banker doch sehr, sehr groß. Und das ist bestimmt kein Zufall.
Und hat das wiederum mit der Größe der angelsächsischen oder amerikanischen Banken zu tun?
Ich wollte sagen, pardon, wenn es ein Problem mit einem Auto gibt, die Chancen sind größer, dass es ein VW sein wird, als sagen wir eine, was weiß ich, englische handgebastelte Aston Martin. Das ist schon klar.
Sie haben von Kulturwandel gesprochen, Hans-Jürgen Maurus. Den hatte man uns ja eigentlich schon vor ein paar Jahren versprochen. Ganz offensichtlich gibt es ihn nicht.
Stimme ich voll zu. Und das ist nicht nur bedauerlich, sondern zeigt, dass wir nicht nur das Too-Big-to-Fail-Problem nicht gelöst haben, sondern in der Tat diesen Kulturwandel vielleicht anstoßen können. Aber letzten Endes, glaube ich, allein durch die Verteilung, und da muss ich natürlich Haig auch wieder recht geben, die Tatsache, dass die Angelsachsen hier im Investmentbanking so stark dominieren, zeigt eben doch auch, wie schwer es ist, sagen wir mal, in der Schweiz einen Kulturwandel im Sinne von Schweizer Werten durchzusetzen. Und wenn man sich wieder anschaut, wie man sich gegenseitig Teams abjagt, das geht ja munter weiter wie vorher auch, da geht es immer wieder um Namen, muss ich auch sagen, so als ob man keine Schweizer, deutschen oder österreichischen Banker hätte, die man vielleicht sozusagen ersatzweise einkaufen könnte. Und um die Kurve vielleicht doch zu kriegen, ich bin schon auch der Meinung, natürlich gibt es nicht nur hochanständige angelsächsische Banker, sondern ich meine, diese Leute sollte man sich auch bewusst vielleicht aussuchen und dann in die entsprechenden Positionen hieven, um dann vielleicht einen Kulturwandel auszulösen. Aber es gibt natürlich Leute, die meinen, dass Kulturwandel absoluter Blödsinn ist und gar nicht zu machen ist. Und mehr oder weniger habe ich auch das Gefühl, dass die Geschäfte eigentlich so weiterlaufen wie bisher. Halbsatz, ich war gerade auf einer Konferenz in Genf mit Derivate-Spezialisten. Ich saß gebannt und auch fast wie gelähmt, wie das Kaninchen vor der Schlange, wie sich 5 Derivate-Händler über ihre Sorgen und Nöte geäußert haben. Da ging es nur darum, die Margen werden immer geringer, die Regulierung nimmt zu, oh Gott, was machen wir bloß? Also ich habe schon das Gefühl, es gibt weder ein Umdenken, noch gibt es neue Ansätze, noch gibt es einen Paradigmenwechsel.
Was ich besonders deprimierend finde, und ich stimme wirklich zu hier, ist dass, wenn man überlegt, in diesen letzten 5-6 Jahren nach dem Anfang der Finanzkrise, es gibt nur einen Wachstumsmarkt, und das ist bei Regulierung und bei Compliance. Das heißt, die Leute, seien sie extern oder besonders intern, die im Prinzip über die Schulter schauen sollten, alle Zahlen prüfen sollen, alle Trading, also alle Handel per Band dann zuhören sollten. Da gab es in den letzten 5 Jahren wirklich ein Riesenwachstum an Arbeitskräfte. Und trotzdem, es sieht so aus, als ob diese Art Diebstahl weiter oder sich beschleunigt oder sich entwickelt. Das ist, was ich besonders deprimierend finde. Das heißt, man hat die Polizei verstärkt, aber trotzdem funktioniert es
nicht. Glaube ich nicht ganz, sondern ich denke eher, dass wir jetzt all das aufarbeiten, was in den letzten Jahren gelaufen ist.
Das ist natürlich die andere Interpretation.
Ja, und ich denke aber schon, dass wir in der Tat ein schreckliches Wachstum im Bereich der Regulierung haben. Das ist der eigentliche Kollateralschaden auch dieser ganzen Skandale und Affären, dass sich natürlich der Staat nicht nur stärker einmischt, sondern die Zahl der Regularien, die Gesetze, die Bestimmungen, die erfüllt werden müssen mit einem riesigen administrativen Aufwand, der natürlich auch sehr teuer ist, bewältigt werden muss. Und das führt meines Erachtens natürlich zu einer Entwicklung, die nicht unbedingt positiv ist, aber letzten Endes schwenkt das Pendel nur zurück. Und diejenigen, die sich beklagen, die sollten das nicht tun, denn sie sind mehr oder weniger mit die Ursache, dass jetzt mehr oder weniger die Aufsichtsbehörden zuschlagen.
Auf jeden Fall, wir sind Pano alle jetzt gespannt. Wir werden sehen, wenn es sich wie LIBOR entwickelt. Also die ersten Bußen haben wir bei LIBOR schon gesehen. UBS war einer der größten. Anderen haben nur in Hunderten von Millionen bezahlt, die UBS in Milliarden. Aber wenn diese Verdachtsmomente tatsächlich so wahr sind, dann geht es hier um Riesensummen. Es wird sehr interessant sein.
Wenn ich Sie richtig verstanden habe, Hans-Jürgen Maurus, dann sagen Sie selbst schuld, wenn die Regulierung zunimmt an die Adresse der Banker. Andererseits muss man ja sagen, die Banker und die Finanzinstitute, die sind absolut international tätig und die Regulierungen werden halt immer in engen nationalen Grenzen formuliert. Hier gibt es doch eine Diskrepanz. Hat die Politik oder die aufpassen sollen, überhaupt eine Chance gegen die kriminelle Note, die offensichtlich den einzelnen oder einigen Bankern innewohnt, Herr zu werden?
Also ich bin natürlich skeptisch, wenn jetzt Forderungen erhoben werden, dass man mehr oder weniger sämtliche kriminelle Energie aus dem Markt nehmen kann. Das ist schlicht nicht möglich, weil es immer wieder potenzielle Elemente geben wird, die kriminelle Aktivitäten entwickeln und entwickeln können. Letzten Endes muss das nicht mal am Anfang der Fall sein. Es kann einfach auch die Versuchung sein oder die berühmte Gier, die wir auch nicht abgestellt haben. Es ist gerade im Finanzmarkt immer noch die sprichwörtliche Versuchung eigentlich tagtäglich vorhanden, weil es um große Summen geht, weil es auch um die Boni geht, die nach wie vor bezahlt werden. Und wenn sie nicht bezahlt werden, wird das Grundeinkommen erhöht. Also da wird auch gedrückt. Und letzten Endes sind wir wieder am Anfang, dass nämlich eben weder die Mentalität sich ändert, noch dieser Kulturwandel, den man viel beschworen hat, umgesetzt werden kann, weil das System selbst, glaube ich, immanent eine Art Eigendynamik entwickelt und sich selbst ausbalanciert, immer dann, wenn man die Bremsen anlegen will oder die Bremsklötze, dass man einen Weg wie ein Skifahrer um diese Bremsklötze herumfindet und dann Slalom fährt.
Aber Herr Ximonien, heißt das, wir können gar nichts tun, wir werden einfach zusehen?
Na, also das heißt das nicht, aber das heißt, dass wir immer ein gewisser Klotz, also ein Klotz am Bein, ein Problem haben. Die Regulatoren sprechen tatsächlich miteinander. Man hat das schon nach der Finanzkrise gesehen. In diesem Fall hat es, soweit ich es verstanden habe, in England angefangen mit den dortigen. Die haben dann mit der FINMA hier in der Schweiz, ich vermute, dass die Amerikaner, die Japaner, wahrscheinlich die Deutschen auch dabei sind, informell auf jeden Fall. Regierungen müssen nicht unbedingt miteinander sprechen, aber Regulatoren auf jeden Fall. Was mich beunruhigt, wenn es sich wie LIBOR entwickelt, ist es trotz dieser Bemühungen und man hat auch bei den Regulatoren aufgestockt. Wir müssen nicht vergessen, FINMA hat heute hier in der Schweiz viel mehr Mitarbeiter als vor 5 Jahren. Aber die sind immer irgendwie ein Schritt oder wenn nicht 2 Schritte hinter den Märkten.
Absolut. Und wenn wir uns das auch auf europäischer Ebene angucken, was die EZB jetzt im Sinne von Bankenkontrolle eigentlich vorhat, im Prinzip würde es bedeuten, dass man 6.000 Banken oder mehr versucht zu kontrollieren. Das ist schlicht unmöglich. Also wird man sich auch hier auf die größten systemrelevanten Banken konzentrieren müssen. Und selbst das ist eine Herkulesaufgabe. Aber wir müssen, glaube ich, sauber differenzieren. Wir haben zunächst nur von krimineller Energie geredet. Wenn es darum geht, Regularien zu entwickeln, zum Beispiel was die Systemimmanenz beziehungsweise die Too-Big-to-Fail-Problematik angeht, da haben die Aufsichtsbehörden, glaube ich, nicht nur wichtige Schritte ergriffen, sondern auch zum Teil national unterschiedlich, das ist völlig richtig. Aber da meine ich zum Beispiel, die Schweiz geht einen sehr positiven Weg, indem sie eben weitergeht als andere. Das muss ich sagen, ist vorbildlich. Und das zeigt auch, dass man in der Tat etwas unternehmen kann. Es ist keineswegs so, dass die Aufsichtsbehörden hier nur herumsitzen und mehr oder weniger beten könnten, sondern sie können etwas tun, sie tun es auch und das ist gut so.
Gemeinsam im LIBOR-Skandal und jetzt bei dieser Devisenhandel-Geschichte ist ja, sie unterminieren das Vertrauen in die Selbstregulierung, wie wir gerade besprochen haben, vielleicht aber auch in die Finanzmärkte und vermutlich für die einzelnen Institute, die es dann betrifft.
Also Vertrauen ist natürlich hier das Schlüsselwort. Sie haben das selbst erwähnt. Es geht alles um Vertrauen. Ich glaube nicht, dass ich als kleiner Kunde, wenn ich übernächste Wochenende, nach in Elsass fahren will und meinen Schweizer Franken in Euros wechseln muss, nicht zu UBS gehen werde und stattdessen zu einer anderen Bank, weil die UBS in den Schlagzeilen liegt. Ich werde zu diejenige Bank gehen, was um die Ecke liegt und günstiger ist und einfacher ist. Aber natürlich, es gibt hier einen Grundgedanken. Es geht um Vertrauen. Das hat schon bei Banken und leider alle Banken sitzen leider hier in einem Topf, großen, kleinen, mittleren, you name it. Aber ja, dieses Vertrauen hat wirklich stark gelitten.
Dieser Vertrauensverlust ist ein weiterer, ganz erheblicher Kollateralschaden und vielleicht ist es der größte überhaupt. Und ich wundere mich manchmal schon, wie wenig eigentlich auch von Seiten der Banken getan wird, um zum Beispiel beim Kunden offensiv zu werben. Ich nehme nur mal ein ganz kleines Beispiel aus Deutschland. Die Banken erhalten im Moment Geld geliehen zu fast 0%, also zu extrem günstigen Konditionen, wie es das noch nie gegeben hat. Gleichzeitig verlangen Banken, kleine Banken, mittlere Banken, auch Großbanken, für eine Überziehung des Kontos zwischen 10% und 13% Zinsen. Ja, das ist ja fast schon Wucher, beziehungsweise ist für mich völlig undenkbar, dass man hier nicht in der Lage ist, dem Kunden entgegenzukommen, auch als ein Zeichen des guten Willens und zu sagen, wir geben da Zinssenkungen zum Beispiel weiter, die sicherlich natürlich ins Geld irgendwo gehen, aber wenn ich mir vorstelle, dass daraus ein Vertrauensgewinn oder ein neues Vertrauen entstehen könnte, wäre das vielleicht durchaus eine Maßnahme, die man sich mal überlegen könnte. Aber so hat man ständig das Gefühl, man wird von den Banken genommen und eben nicht zum Vorteil, sondern nur zum Nachteil. Man ist so die Milchkuh und da denke ich, könnte sich der ein oder andere ein bisschen mehr anstrengen.
Also vielleicht überzieht Hans-Jürgen Maurus etwas öfter als ich, aber es stimmt, vielleicht hat der Engländer eine etwas zynischere Meinung. Die Erwartungen von englischen Banken, ich will nicht sagen, sind null, aber sind seit langer Zeit nicht besonders hoch, sagen wir so. Der Kunde sieht sich in der Tat als Objekt und was ist denn Ziel bei den Banken? Man muss an diesem Objekt Produkte verkaufen. Die Produkte können aller Art unterschiedlich sein, aber man muss die verkaufen. Und man hat in England jetzt geschweige denn Finanzkrise ein Skandal nach den anderen in den letzten 4-5 Jahren gehabt mit Misselling, das heißt Falschverkaufen. Man musste im Prinzip den Kunde kennen, man muss wissen, was für ein Kunde, was für Bedürfnisse, was für ein Mittel und dann richtig die Dinge verkaufen, die an diesen Kunde, aber das hat man nicht gemacht. Und man sah in der Tat in den letzten, ja besonders 12 Monaten, eine Reihe Bußen und Bußen in Millionen und sogar 2-3-stellige Millionen für diese Misselling. Das ist nur ein Beispiel. Vielleicht tat man das etwas mehr oder früher in England als in Deutschland.
Sie sprechen das Stichwort Bußen an. Von welchen Summen könnte man hier reden?
Also es ist sehr gefährlich und deswegen muss man aufpassen. Man erinnert sich an das, was also bis jetzt bei LIBOR passiert worden ist. Die UBS musste 1,5 Milliarden zahlen Ende letztes Jahres. Anderen waren dreistellig und es gibt noch vielen anderen, die noch in der Schlange sind. Wir werden sehen, was draus kommt. Sagen wir, wenn es den gleichen Ausmaß wäre, muss man über Bußen der gleichen reden. Wenn aber dieser Markt wesentlich größer ist, wenn diese Praktiken länger gedauert haben, wenn mehr Banken dabei sind, vermutlich rein mathematisch sind die Summen größer.
Die Frage ist mir etwas zu spekulativ, weil wir zu wenig Fakten haben. Aber es ist der größte Markt der Welt, der Devisenmarkt. Es geht um ganz gewaltige Summen und man wird abwarten müssen, was diese Ermittlungen ergeben, wer wie in welchem Umfang geschädigt worden ist. Und dann wird man die Zahlen sicherlich ableiten können.
Zur Illustration, es werden täglich fast 5.000 Milliarden Dollar gehandelt. Sie hören SRF 4 News. Zu Gast sind Heik Simonin und Hans-Jürgen Maurus. Vor den Sommerferien hatte die EU ihre Bereitschaft angekündigt, das Zinsbesteuerungsabkommen mit der Schweiz neu auszuhandeln. Der Bundesrat hat diese Woche einen Entwurf für ein Mandat verabschiedet, stellt darin selbst aber auch Gegenforderungen, zum Beispiel, dass Schweizer Banken, um bei denen zu bleiben, nicht diskriminiert werden dürfen. Das wiederum sieht die neue Regelung der EU, wenn man sie so lesen will, vor. Wird das so gehen? Eine Hand wäscht die andere?
Schwer im Moment zu beurteilen. Zinsbesteuerungsrichtlinie ist ein altes Schlachtfeld. Es geht ja im Wesentlichen, wenn ich es richtig verstanden habe, darum, gewisse Lücken zu füllen oder in diesem Falle vielleicht zu schließen. Ich glaube, das ist der bessere Ausdruck. Vor allem von Seiten der EU trägt man darauf, dass man hier eine saubere Regelung findet. Und das sollte durchaus möglich sein. Ich glaube, das ist in der Regel ein technisches Problem. Dass die Schweiz hier versucht, eigene Interessen zu vertreten, halte ich für völlig legitim. Und auch dieses Argument ist ein altbekanntes, dass die Schweizer Banken nicht diskriminiert werden wollen. Also ich denke, da wird man sehen, ob beide Seiten tatsächlich Verhandlungsspielraum haben, was das Thema automatischer Informationsaustausch angeht. Der soll ja angestrebt werden, das sagte auch die Brunetti-Kommission, wenn ich mich richtig erinnere, bereits im Sommer diesen Jahres. Und auch da gibt es sicherlich Bewegung.
Der automatische Informationsaustausch wurde zum Standard erklärt. G20 haben den auf 2015 entschieden. Er wird also kommen.
Also das, ich glaube, braucht keine große Prognostizierungskraft. Wir haben das schon mehrmals in dieser Sendung, ich habe das anderswo geschrieben. Ich finde eins gut, und zwar, wenn ich überlege, nochmals 5 Jahre, 6 Jahre sogar nach den ersten Ermittlungen USA, UBS, Steuerhinterziehung und so weiter und so fort, den ersten und größten Kritikerseite, den Journalisten oder mindestens einigen Ausländern war, dass die Schweiz hat noch nicht erkannt, dass die Welt sich geändert hat und die Schweiz muss hier also lernen. Es ist nicht einfach, ich gebe vollkommen zu, dass man jetzt nicht mehr Nein sagen kann. Man muss immer Kompromisse aussuchen, man muss kreativ sein, man muss proaktiv dieses Wort sein. Jetzt hat die Schweiz das offensichtlich gelernt, das finde ich extrem gut. Weil wenn man Kompromisse vorschlägt, wenn man bereit ist, in Verhandlungen einzutreten, kann man mindestens einigermaßen, nicht unbedingt sehr viel, aber einigermaßen den Resultat beeinflussen.
Es wird irgendeine Art von automatischen Informationsaustausch geben, da stimme ich Haig zu. Wie der allerdings aussieht, steht auf einem völlig anderen Blatt, denn bisher konnte mir noch niemand erklären, was eigentlich der automatische Informationsaustausch tatsächlich ist, beziehungsweise wie viele Formen es gibt, wie viele Varianten, und ich könnte mir vorstellen, dass das auch Gegenstand von intensiven Verhandlungen wird.
Wie der aussieht, das ist ja ein interessanter Punkt. Wenn die G20 den jetzt zum Standard erklären, heißt das ja faktisch, dass bei allen Reibereien zwischen Schweiz und EU diese Situation, die Schweiz und die EU in diesem Fall zu Partnern machen, die gemeinsam die Definitionen über Inhalte und Grenzen dieses AIA zusammen erarbeiten sollen. Da also ist plötzlich deswegen, eine Partnerschaft.
Deswegen positiv. Man ist mindestens am Tisch dabei. Man erwartet nicht also Fakten, die von anderen schon bestimmt worden sind und dann als echte also Fakten dann auftauchen. Man kann mindestens versuchen, diese Diskussion zu beeinflussen.
Sehe ich genauso, und es wird eine sicherlich doch intensive Debatte auch geben, weil da natürlich völlig unterschiedliche Meinungen aufeinanderprallen. Ich bin mir da im Übrigen nicht einmal sicher, dass es auf der EU-Seite auch eine völlig einheitliche Meinung gibt, sondern auch da der ein oder andere Staat sagen wird, Moment mal, wir sind der Meinung, also wir haben kein Problem damit zu sagen, so und so viele Kunden kommen aus den und den Staaten, wie auch immer, ob wir dann aber gleichzeitig noch die Schuhgröße und mehr oder weniger auch die Steuererklärung mitliefern sollen, steht da auf einem anderen Blatt.
Sie sprechen Inner-EU-Geschichten an, aber wenn wir die Schweiz anschauen, man wird ja vermutlich auch noch innenpolitisch den einen oder anderen Widerstand erleben.
Selbstverständlich, und das ist auch gut so. Aber wie gesagt, sorry, es ist gut, dass mindestens auf Bundesratsebene man erkannt hat, dass man nicht mehr Nein sagen kann und das wirklich dabei sein muss. Dann, selbstverständlich, komme ich zu dieser Überzeugungsarbeit zu Hause, sei es mit Partei, mit Parlament und mit Volk. Aber hoffentlich kann man das gelingen.
Es gibt ja noch eine parallele Entwicklung, die mehr oder weniger auch den Trend zum automatischen Informationsaustausch eigentlich unterstützt. Das ist eben die Bereinigung jetzt der unversteuerten Vermögen. Wenn ein Mann wie Boris Collardi, der CEO von Julius Baer, ankündigt, dass praktisch bis Ende des Jahres es keine unversteuerten deutschen Gelder zum Beispiel mehr in der Schweiz geben wird oder auch dann andere bis Ende 2015, dann ist man hier offensichtlich auf gutem Weg, hier sozusagen das heißeste Eisen nicht nur aus dem Feuer zu holen, sondern mehr oder weniger jetzt mal ad acta zu legen oder dann abzuhaken. Und ich glaube, nachdem dieser heikle und natürlich auch heftig umkämpfte und auch mit sehr viel Emotionen ausgetragene Streit dann vielleicht einer gütlichen technischen Lösung zugeführt worden ist, werden vielleicht alle Beteiligten auch wieder viel rationaler miteinander umgehen und dann die Streitaxt oder auch die Kavallerie im Stall lassen.
Die Korrespondentenrunde auf SRF4 News. Zu Gast sind Haig Simonian und Hans-Jürgen Maurus. Mein Name ist Kathi Flaviano. Hier geht's gleich weiter mit den Nachrichten.
Eine Sendung von SRF4 News. Mehr Informationen und Podcasts auf srf4news.ch.